Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Leo Fischbacher.
Ja, was soll ich sagen? Leo Fischbacher, 23 Jahre jetzt mittlerweile alt, hab 2019 am Karum Abitur gemacht, dann Landwirtschaft gelernt, dann 2 Jahre als Betriebshelfer, freiberuflicher Betriebshelfer gearbeitet. Das heißt, ich hab Landwirte, die durch Krankheit, durch Tod, durch Schwangerschaft, durch Operationen, wie auch immer, irgendwie nicht mehr in der Lage waren, einen Betrieb zu führen, abgelöst und habe den Betrieb so lange geführt, bis irgendeine andere Lösung gefunden war. Und studiere jetzt im 4. Semester Landwirtschaft an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf in Freising. Genau, habe gleichzeitig 2022 von meinem Onkel, der ist Frau und kinderlos, einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb übernommen, der schon ab 2007 oder 2008 keine Tierhaltung mehr gehabt hat, und bin jetzt peu à peu dabei, das Ganze wieder aufzubauen.
Ja, herzlich willkommen, Leo. So viele Fragen. Wir kennen uns schon lange, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß auch schon lange von dir, dass du, solange wir uns eigentlich kennen, du den Wunsch hattest, Landwirt zu werden. Also bei dir hat sich das relativ früh etabliert.
Jedes Kind oder jeder Jugendliche, glaube ich, hat irgendwie mal das Interesse für die Landwirtschaft, weil es ist um große Maschinen dreht, weil Viecher interessant sind, warum auch immer. Das ist irgendwie für jeden mal interessant. Und beide meine Geschwister waren auf dem Gymnasium und ich habe nie Probleme mit der Schule gehabt. Von dem her war es für mich auch klar, dass ich aufs Karo gehe. Und bei den meisten verschwindet dann in der, weiß ich nicht, 3., 4., 5., 6. Klasse das Interesse für Landwirtschaft. Und es hat bei mir einfach nie aufgehört. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist immer noch da. Mehr denn je wahrscheinlich. Und darum war für mich immer klar, in welche Richtung das geht.
Aber du sagst, am Anfang sind es, wie bei jedem Kind, die großen Geräte und so weiter und so weiter. Aber es muss sich ja, ich vermute, dass es das nicht mehr so ist heute. Es macht wahrscheinlich immer noch Spaß, Trecker zu fahren.
Ja.
Aber weil du ja auch sagst, das Interesse steigt eigentlich jetzt noch mehr als vorher. Also was ist für dich das Faszinierende an dieser Arbeit, die ja eben dann auch sehr körperlich ist?
Es wird einfach keinen Beruf geben oder kein Tätigkeitsfeld, das so vielfältig ist wie die Landwirtschaft. Und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Jemand interessiert sich halt mehr für den Pflanzenbau oder mehr für Boden, für Biodiversität, andere mehr für Tiere, andere mehr für Technik. Und diese Abwechslung, jeden Tag was Neues zu meinem Leben, jeden Tag Überraschungen zu erfahren, das ist einmalig in meinen Augen.
Vielleicht auch zum Einordnen. Ich habe mal gelernt, dass man entweder ein Viehzuchtlandwirt ist oder ein Ackerbaulandwirt. Ist das heute immer noch so? Und wenn ja, in welche Richtung hast du dich entwickelt?
Oder die Einteilung ist prinzipiell, da die Song richtig, trifft aber auf unsere Region nicht zu, weil wir gerade in die Voralpen, wir haben ein ganz klassisches Grünlandgebiet und Grünland wird durch Rinder, durch Wiederkäuer, vor allem durch Milchvieh verwertet. Von dem her, da sind wir bei der Viehzucht. Jetzt sind aber wir in einer Region, was uns in die Voralpen unterscheidet, wirklich zu den Alpen, dass bei uns Ackerbau auch möglich ist und Produkte aus dem Ackerbau ja natürlich genauso in der Viehzucht, in der Tierhaltung verwertet werden. Und das macht es nur vielfältiger. Also ich habe Ackerbau, ich habe aber auch Rinderhaltung. Es ist vor allem ein bisschen was dabei. Also diese Einteilung darf ich so nicht unterscheiden.
Aber weiterführen. Also gibt es diesen Punkt, wo du dir denkst, vielleicht werden wir da nachher auch noch ein bisschen genauer drauf kommen, aber wo du sagst, eigentlich würde ich viel lieber diesen Bereich mehr ausbauen?
Habe ich persönlich gar nicht. Mich interessiert, ich bin wahnsinnig interessiert in Pflanzen und in Böden. Böden haben mein Thema. Und ich arbeite furchtbar gern mit Tieren. Das gleiche macht einen ganz einen großen Teil von der Faszination Landwirtschaft, gerade bei uns in der Gegend, aus. Trotzdem ist die Unterscheidung natürlich richtig. Also wenn wir uns heute irgendwo in Norddeutschland im Osten bewegen, spielt Tierhaltung einfach fast keine Rolle oder einen weiten Teil Niederbayerns. Und dafür spielt bei uns Ackerbau eine deutlich untergeordnete Rolle.
Okay, dann du hast gesagt, es gibt wahnsinnig unterschiedliche Dinge zu tun. Es gibt immer was zu entdecken. Es passiert jeden Tag was Neues. Dazu muss man sagen, wir haben irgendwann mal gesprochen und da hast du gesagt, nach deinem Dafürhalten müsste man viel mehr über Landwirtschaft sprechen. Was ist für dich, also wenn du jetzt so einen Alltag für dich beleuchtest, was ist für dich das, was dich jeden Tag erwartet? Und dann im weiteren Verlauf, worüber sollte man noch viel mehr sprechen?
Ja, also das sind zwei Dinge. Ich mag das, glaube ich, soll das erste Mal klargestellt werden. Ich darf mir selbst nie als Landwirt bezeichnen. Weil ich lebe nicht davon, das macht nicht meinen Lebensunterhalt aus. Das ist ein riesengroßer Punkt.
Okay.
Ich mache das, weil ich es gern mache, weil ich es aus Überzeugung mache. Aber rein finanziell, ökonomisch ist eigentlich nicht tragbar und ich muss davon nicht eine Familie ernähren oder so, was ganz viele andere Landwirte machen müssen. Darum darf ich mich selber nicht als Landwirt oder als Bauer im weitesten Sinne bezeichnen.
Aber wenn ich da nachfragen darf, du studierst es ja.
Ja.
Also das heißt ja, dass du schon auch in diese Richtung weiterarbeiten wirst.
Ja, genau. Also Landwirtschaft selber ist ein riesiges Tätigkeitsfeld, das für fast jeden, den gern Beruf bereitet, und der Vor- und nachgelagerte Bereich, sei es Düngerproduktion, Beratung oder im nachgelagerten Bereich die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Also es bedarf Fachkräfte in der Landwirtschaft ohne Ende. Deswegen bin ich aber trotzdem kein Landwirt. Landwirte, gerade bei uns in der Region mit Tierhaltung, stehen jeden Tag um 5 bis 6 in der Früh auf. Und auf die Nacht wieder das Gleiche und das 365 Tage im Jahr. Und sie müssen davor, und das ist nicht leicht, einen Lebensunterhalt bestreiten. Das muss ich nicht. Ich bin Student, ich mache das gern, wenn was zu machen ist, überhaupt kein Thema. Aber ich muss nicht davon leben. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied in meinen Augen. Das ist, weil ich nicht anmaßend sein mag und mich selber als Landwirt bezeichnen.
Ja, aber dann müssen wir es vielleicht nochmal ordnen. Du hast ja gesagt, dein Onkel hat dir den Hof zur Verfügung gestellt oder?
Naja, vererbt oder beziehungsweise
genau.
Er ist nicht gestorben.
Es ist genau, und du sagst, dass du das jetzt wieder aufbaust.
Ja, also wenn wir jetzt über Ziele reden, dann war es natürlich mein Ziel, wieder in der Milchproduktion aktiv zu sein. Dann war es auch auf alle Fälle mein Ziel, ich mag nicht davon leben, das ist unrealistisch.
Aber weil der Hof
zu klein ist? Weil es zu klar ist.
Okay.
Weil es einfach zu klar ist. Aber das ist zumindest, sage ich mal, ein Standbein, würde ich es mal nennen, oder zumindest eine gute Nebeneinkunft wieder darstellt. Aber da sind wir jetzt momentan weit davon entfernt. Also ich bin vielleicht auch Landwirt, aber ich mag mich nicht vergleichen mit wirklich im größeren Sinne tierhaltenden Betrieben, die davon leben müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Dann müssen wir vielleicht auch noch mal vorher einordnen, wie groß ist der Hof, wenn du sagst, es ist ein kleiner Hof, wie viele Tiere, welche Tiere. Also.
Genau, also ich glaube, ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ich bewirtschafte ungefähr so 15, 16 Hektar landwirtschaftlichen Nutzgrund und habe jetzt gerade momentan 8 Viecher. Also da gehört eine ganz kleine Mutterkuhherde und ein paar Ochsen dazu. Und das befindet sich alles im Aufbau. Also die Landwirtschaft ist eigentlich 2008 ad acta gelegt worden, weil eben kein Nachfolger da war. Und jetzt hat sich so ergeben, dass doch ein Nachfolger da ist. Und das Ganze, also beendet ist Landwirtschaft schnell, Viecher verkaufen und Grund verpachten, das geht von heute auf morgen. Das Ganze wieder aufbauen braucht einfach seine Zeit, kostet sehr viel Geld, kostet viel Nerven. Und darum, wir sind im Wachstum, aber es ist sehr, sehr klar. Ja, es ist ein Hobby.
Okay. Aber wie sieht dann dein Alltag aus, in dem dieser Hof, ein kleiner Hof, eine Rolle spielt? Also das, für mich klingt das so, als würdest du nicht jeden Tag um 5 Uhr aufstehen müssen, und du hättest auch Urlaub.
Ja, kann man auf alle Fälle so unterschreiben. Also, ich habe ja gesagt, in erster Linie bin ich Student. Das heißt, ich pendelt an so vielen Tagen wie nötig oder wie möglich nach Freising. Und jede freie Minute verbringe ich dann irgendwie am Hof. Aber wenn ich heute um 5 Uhr auf die Nacht Lust habe, dass ich zum Bahn gehe, ist das meistens oder oft auch möglich.
Okay, ja.
Also, was am Hof passiert, hat für mich immer erste Priorität. Wenn die Kühe was zum Fressen, was zum Trinken brauchen, wenn Ernte ansteht, dann ist das ganz oben. Aber und das ist halt auch der große Unterschied zwischen Milchproduktion und also Mutterkuh bzw. Fleischproduktion, was ich mache. Ich muss nicht jeden Tag zweimal zu fixen Zeiten da sein. Mhm. Und so wie gestern war ich bis um 11, 12 in der Nacht unterwegs, Düngung etc. Aber dann kann man sie einmal wieder vielleicht einen Tag freigönnen.
Okay. Du hast jetzt gesagt, so einen Hof wieder in Gang zu bringen, dass da wieder alles so, also dass die Bewirtschaftung so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dauert. Was muss man da für Schritte einleiten, und damit das wieder vorangeht?
Die Landwirtschaft ist ja einerseits relativ schnelllebig. Und der zweite Punkt ist, dass wahnsinnig große Zeit dazwischen gelingen ist, eigentlich von wir beenden die Landwirtschaft zu jetzt meiner Meinung, wir fangen das wieder an. Mhm. Also da hat sich technisch extrem viel verändert, und vor allem da hat sich, was Tierwohl, Tierhaltung, das alles anbelangt, wahnsinnig viel geändert. Meine Großeltern haben 18 Kühe gemolken in einem Anbindestall, relativ viel Handarbeit. Das hätte ich natürlich von heute auf morgen genauso wieder reaktivieren können. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, ich habe jetzt letztes Jahr angefangen, den Anbindestall langsam aber sicher auf einen Laufstall umzubauen. Es muss Technik austauscht werden, es müssen Maschinen verkauft werden, neuere Maschinen gekauft werden, die jetzt Stand der Technik sind. Und es müssen natürlich auch wieder Viecher gekauft werden, die kriegt man auch nicht geschenkt. Und das kostet wahnsinnig viel Geld, das braucht viel Zeit und drum. Und ich halte es auch für das gesündere Wachstum, wenn das langsam passiert. Wenn man mal abwartet, ist überhaupt Nachfrage nach Fleisch, das auf der Weide über erzeugt wird da? Oder ist das, wie gesagt, ich bin im Aufbau, von dem her, momentan habe ich relativ wenig Fleisch, aber wir haben schon Schlachtungen gehabt und die haben sehr gut angenommen worden.
Ja.
War aber, muss ich auch dazu sagen, vor Corona und vor, weiß nicht, 10, 11, 12% Inflation, was jetzt ist, wie jetzt die Nachfrage ist, muss ich erst dazu sagen, ich bin sehr zuversichtlich.
Mhm. Und beim Ackerbau, wie war da der Start oder die Entwicklung zu dem, wo es hin soll?
War ein relativ knaller Fall, weil die ganzen Ackerflächen mein Onkel verpachtet hat. Ich habe dann, sobald ich übernommen habe, die Pachtverträge gekündigt und den Ackerbau in Eigenregie wieder übernommen. Erst noch in Bioqualität, jetzt heuer das erste Mal in konventioneller Qualität. Und bin sehr zufrieden, was einen Absatz und einen Gewinn anbelangt. Wobei das nicht das ist, was ich dauerhaft mag. Weil alles, was jetzt bei uns in der Region im Ackerbau passiert, läuft auch wieder in die Tierhaltung. Und ob das,
also es wird Futtermittel
angebaut. Genau, ja. Also jetzt heuer Futtergerste, letztes Jahr Silomais bei mir.
Ja.
Genau, also da haben wir sicherlich keine Absatzschwierigkeiten und da ist auch ein bisschen Geld verdient. Ob das sinnvoll ist, da können wir uns dann ja vielleicht später noch drüber unterhalten oder kann sich jeder.
Aber was würdest du denn dann lieber anbauen?
Ich bin schon der Meinung, dass Produkte, die auf Ackerland hergestellt werden, eigentlich in die humane Ernährung gehören.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel Mehl.
Also dass du Getreide, dass du
ja.
Getreidefelder
ja.
Hast.
Ist aber bei uns Stand jetzt nicht möglich.
Weil?
Weil wir für Brot Getreide Qualitätsansprüche haben, die so nicht richtig sind, muss ich auch dazu sagen, aber die wir in unserem Klima und auf unsere Böden nicht erfüllen können.
Aber es gibt ja hier verschiedene Mühlen.
Ja, aber nicht mit Getreide aus unserer Region. Also es kommt darauf an, wie weit man unsere Region fasst. Aber mag mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sicher nicht aus dem Landkreis Rosen.
Okay. Du hast es eben in einem Nebensatz gesagt, dass du auf konventionelle Landwirtschaft umstellst. Scheint mir als Laien ungewöhnlich. Ich hätte erwartet, dass die Landwirte zunehmend auf Biolandwirtschaft umstellen.
Ja, da würde ich sagen, kommen zwei Sachen zusammen. Das erste ist, und das glaube ich ist ein allgemeiner Punkt, der ganz wichtig ist, den zu verstehen, landwirtschaftliche Betriebe sind gewinnorientierte Unternehmen. Da rücken erstmal alle anderen Sachen in den Hintergrund. Und wie auch sonst in unserem Wirtschaftssystem wird das Angebot und Nachfrage stehen in enger Korrelation zueinander und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln ist einfach sehr gering, wenn nicht sogar rückläufig.
Okay, was meinst du, woran das liegt?
Am Preis.
Aber ich weiß, dass ihr jetzt als dieses als Erzeuger ja keinen Einfluss drauf haben, aber wie kann das sein, dass das in der Gesellschaft immer noch nicht angekommen ist, dass es sich vielleicht lohnt, in Bioprodukte zu investieren?
Da habe ich keine gute Antwort drauf. Es gibt ja diese Schere zwischen Befragungen, die man bei Leuten oder bei Einkäufern gemacht hat und die in ihrem wirklichen Kaufverhalten an der Kasse und die Schere geht wahnsinnig weit auseinander.
Also ist das so eine gefühlte
was heißt gefühlt? Wir haben uns ja als Freistaat Bayern zum Beispiel das Ziel 20-30-30 gesetzt, dass wir 20-30-30% Biolandwirtschaft haben und stehen jetzt, also da darf man sich nicht drauf festnageln, aber irgendwo zwischen 10-11-12-13% Biolandwirtschaft. Und es sind nur 6 Jahre bis 2030.
Und der Grund dafür ist nicht der, dass die Landwirte nicht wollen, sondern dass die Leute das nicht kaufen wollen.
Da bin ich wieder bei meiner Aussage davor. Jeder Landwirt ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und ich glaube, also ich sprich für mich, aber ich glaube, das deckt auch die Meinung sehr viel anderer Landwirte ab. Wenn man halt mit Biolandwirtschaft und mit Bioprodukten wirklich deutlich mehr Geld oder überhaupt mehr Geld verdienen kann, sträuben sich die wenigsten Landwirte aus irgendeiner Überzeugung dagegen, auf Bio umzustellen. Aber die Nachfrage ist einfach momentan nicht da. Ich kenne persönlich Biobetriebe, die haben auf Bio umgestellt und haben dann in einer Mille einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, als konventionelle Milch vermarkten müssen, weil kein Abnehmer für Bio nicht da war.
Okay.
Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist
ganz kurz vielleicht noch dazu. Wenn man Bio-Landwirtschaft betreibt, dann muss man bestimmte Vorgaben erfüllen. Nicht so viele Tiere auf dem Quadratmeter.
Ja,
und
ausschließlich organische Düngung, kein chemischer Pflanzenschutz.
Und das ist einfach teurer.
Das kostet erstens extrem viel Geld. Oder was heißt extrem viel, ist vielleicht übertrieben, aber die Umsetzung kostet mehr Geld. Mhm. Und die Erträge sind natürlich gleichzeitig geringer.
Also einfach nur, um das noch das dazu zu sagen, aber ich hatte dich unterbrochen.
Genau. Warum ich jetzt wieder von Bio auf konventionell zurück mag, ist einfach, ich bin nicht überzeugt von biologischer Landwirtschaft. Das, genau.
Weil? Also das muss doch, ich spreche ja immer aus der Position des Laien, der so Nachrichten verfolgt und so, nach meinem Dafürhalten muss doch jeder Landwirt ein Interesse daran haben, dass sein Boden möglichst lange die Energie hat, um das, was da wächst, auch in entsprechender Qualität wachsen zu lassen. Und für mich klingt ja immer konventionelle Landwirtschaft nach Glyphosat und Gülle, die bei Regen rausgefahren wird.
Ja, genau. Also Da war jetzt schon wieder ganz viel dabei. Glyphosat ist mein persönliches Lieblingsthema, weil ich zu 100% überzeugt davon bin. Aber wenn Sie jetzt sagen, konventionelle Landwirtschaft klingt für Sie nach Gülle, die bei Regen rausgefahren wird, dann das ist also wirklich überhaupt nicht besser. Aber genau dieses das Problem, mangelnde Aufklärung in unserer Bevölkerung. Also Gülle, die bei Regen rausgefahren wird, erstens optimal, perfekt. Ich habe auch letzte Nacht noch Gülle ausgebracht, weil es eben geregnet hat. Weil, wenn die Witterung nicht stimmt, wenn es warm ist, wir wahnsinnig viel Ammoniak-Stickstoffverluste in die Luft haben, die wir eigentlich im Boden an der Pflanze haben. Also perfekt. Und der zweite Punkt, der ist ja eigentlich viel wichtiger, Gülle, sämtliche organische Dünger, Gülle, Mist, das ist sinnbildlich für biologische Landwirtschaft. Weil in der konventionellen Landwirtschaft, wenn wir diese Dünger nicht haben, dann greift man einfach auf mineralische Dünger, also chemisch-synthetische Dünger zurück. Von dem her, und also dieses...
Aber ich habe immer gedacht...
Das ist nicht negativ.
Gülle ist... Ich dachte immer, Gülle ausfahren bei Regen heißt mehr Nitrate im Grundwasser.
Ja, das... Wir tauchen jetzt schon sehr tief in die Materie ein. Gülle als organischer Dünger enthält zwei Formen von Stickstoff. Es geht ja immer um Stickstoff, hauptsächlich Phosphor spielt auch, was den Umweltschutz anbelangt, ein bisschen Rolle. Aber es geht vornehmlich um Stickstoff. Und wir haben in der Gülle Ammoniumstickstoff und organischen Stickstoff. Organischer Stickstoff ist mehr oder weniger alles, was uns irgendwie begegnet. Also wenn halt jemand seinen Rasen mäht und Rasenschnitt hat, der enthält organischen Stickstoff. Der muss erst von Bodenlebewesen, von Regen, wenn wir von Mikroorganismen umgesetzt werden, dass er dann der Pflanze zur Verfügung steht.
Also Kompost.
Im weitesten Sinne. Ja, sagen wir, ist nicht ganz richtig, aber ja. Und der Ammoniumstickstoff, NH4, ist für Pflanzen nur in ganz, ganz, ganz geringem Maße verfügbar. Wir brauchen Nitrat, das ist dann wirklich pflanzenverfügbar, weil Nitrat ist negativ geladen, das wird von Wasser aufgenommen, also von Wasser gebunden und die Pflanzen nehmen Wasser auf und werden dann quasi durch das Wasser und durch das Nitrat, das im Wasser enthalten ist, ernährt. Und zwischen Ammonium und Nitrat stehen aber wieder Mikroorganismen, die das Ammonium zu Nitrat umbauen. Das heißt, durch Gülle allein kommt es erstmal überhaupt nicht zu Nitrat im Grundwasser. Da ist nur ein Abbauschritt dazwischen. Und dann spielt natürlich die Menge, die Witterung, das alles eine riesengroße Rolle. Wenn Ammonium oder Gülle überdüngt wird, steigt logischerweise die Gefahr von Nitratauswaschung. Und die ist nicht positiv.
Also gibt es eine gewisse, also wenn ich einen Acker von so und so viel Hektar habe und ich dann gibt es eine gewisse Menge an Gülle, die ich drauf verteilen kann, ohne dass es Konsequenzen hat.
Genau, das wird gerechnet noch GV, Großvieheinheiten pro Hektar.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, genau, also
Großvieheinheiten.
Großvieheinheiten pro Hektar, ganz streng reglementiert. Auch mit Problemen, braucht man gar nicht drüber reden. Aber das ist ein großes Problem an der Gesetzgebung, sich allein darauf zu fokussieren, dass organische Düngung schlecht ist. Nein, ganz im Gegenteil. Und vor allem nicht im Biolandbau, weil da hat man nur die organische Düngung.
Startpunkt war ja meiner Nachfrage, dass du gesagt hast, du bist von der biologischen Landwirtschaft nicht überzeugt. Ja.
Genau, weil es eben ganz viel so Schlagworte, die immer wieder in der öffentlichen Diskussion auftauchen, wie eben Überdüngung und Gülle, Insekten, Artenschutz allgemein, ganz viele so Sachen, wo in meinen Augen die biologische Landwirtschaft genauso wenig, wenn nicht sogar noch weniger Lösungsansätze präsentiert, wie die konventionelle Landwirtschaft.
Weil?
Über welches Thema mögen wir den reden? Also, wenn's halt
naja, also wenn du sagst, dass also auch da wieder der Laie, der spricht, ja, wenn ich von ökologischer Landwirtschaft oder darüber nachdenke, dann denke ich, dass der Landwirt sich darüber Gedanken macht, okay, jetzt habe ich hier so klassische Dreifelderwirtschaft, ne? Ja. Jetzt habe ich hier auf dem Acker schon 2 Jahre was auch immer angepflanzt, den lassen wir jetzt mal brach liegen und oder haben dann da entwickelt sich dieses Jahr eine Wiese und dann habe ich ja gleich die Artenvielfalt, weil da viele Insekten drin sind und ja. So.
Also ich mag, weiß Gott nicht, die konventionelle Landwirtschaft hochstilisieren, sowas, das sie nicht ist. Es gibt auch da Probleme. Aber also gerade wenn man jetzt, weil das glaube ich auch die Leute umtreibt, über Artensterben, über dass Bienen aus unserem Alltag verschwinden und so dann ein Volksbegehren rettet die Bienen rein.
Ganz kurz, wir haben damals drüber gesprochen, du warst sehr dagegen.
Ja, unbedingt, immer noch.
Immer noch?
Ja. Okay. Also der Grund fürs Artensterben, und da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, das ist Landbewirtschaftung. Und das kann man nicht abstreiten, aber da spielt es keine Rolle, ob die Landbewirtschaftung konventionell oder ökologisch erfolgt. Man muss sich vor Augen halten, auch ein Biobauer ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und auch der hat Interesse, dass auf seinem Weizenacker Weizen wächst und nicht nur dazu Kornblumen, Kamille und Winde. Mhm. Also auch der mag saubere Felder haben und gute Erträge haben. Und der erreicht es auf einem anderen Weg für konventionell. Natürlich ohne chemische Herbizide, dafür mit mechanischer Bodenbearbeitung. Also ein Pflug im Vorhinein, dann, wenn die Kultur steht, ein Striegeleinsatz, der Unkräuter ausreißen soll. Aber warum wir weniger Insekten haben, ist in meinen Augen, weil einfach weniger blüht. Weil nirgends mehr Unkraut wächst, das blüht. Und der Weizen, der blüht natürlich, blüht der Weizen, aber da ist für Insekten nichts zum Holen.
Weil wir in unseren Vorgärten überall Steine...
Spielt auch eine Rolle, aber ich mag da die Verantwortung gar nicht von der Landwirtschaft schirmen. Überwiegender Teil der Fläche in Bayern und in Deutschland wird durch die Landwirtschaft bestellt und nicht durch Privatpersonen. Natürlich könnten die auch einen Teil zur Arterhaltung beitragen.
Durch das dieses Rettet die Bienen, den Volksentscheid, sind ja Landwirte dazu gezwungen, eine bestimmte Fläche eben so dem Wildwuchs im weitesten Sinne zu überlassen. Spielt das für dich eine Rolle? Also ist das für dich eine Menge an Fläche, die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die eine Rolle spielt.
Ja.
Also wo du sagst, Mensch, das ist wirklich eine Größe an Fläche, die fehlt mir nachher beim Umsatz.
Für mich persönlich spielen ganz früh und da gehören, jetzt gibt es ja diese 4% Flächenstilllegung, die dann im Zuge vom Ukraine-Krieg noch mehr ausgelegt worden ist, aber die dann ab nächstes Jahr wieder greift, seit 4% Flächenstilllegung, spielt für mich alles gar keine Rolle. Für mich spielt auch die Düngeverordnung mehr oder weniger gar keine Rolle, weil ich eine Betriebsgröße habe, da wo das nicht greift. Also sehr kleine Betriebe werden von den Regelungen nicht erfasst.
Ja. Du hast das eben in so einem Nebensatz, meine ich, gesagt, du kannst mich korrigieren. Ich habe Glyphosat angesprochen, großes Thema, dass du sagst, du bist ein Fan davon.
Ja.
Hören sagen, ich habe mal gehört, wenn man das richtig einsetzt, also wie man es einsetzen soll, ist das eigentlich vergleichsweise harmlos.
Ja.
Was ist, also warum ist es dann so in Verruf geraten?
Ich glaube, Glyphosat ist zum Sinnbild von allgemein von Pflanzenschutz waren und ganz stark zu einem Sinnbild von Gentechnik waren, was erstmal miteinander überhaupt nichts zum tun hat. Und das ist immer das, was ich die Leute fragen mag. Man muss sich die Alternativen bewusst sein. Ich bin zu 100% dafür überzeugt, die Lebensmittel, die wir in Deutschland oder vielleicht in unsere Nachbarländer in Österreich, in der Schweiz produzieren, das sind die qualitativ hochwertigsten Lebensmittel auf der ganzen Welt. Der deutsche Staat ist überbürokratisiert und genauso ist es in der Landwirtschaft auch. Es ist so stark kontrolliert wie nirgends sonst auf der Welt.
Also du kriegst auch Besuch?
Sehr selten. Aber mit meiner Betriebsgröße begründet, aber jeder kriegt irgendwann mal Besuch. Und Glyphosat ist das bestuntersuchteste Pflanzenschutzmittel der ganzen Welt. Mhm. Auf alle Fälle. Und wenn das Bundesministerium für Verbraucherschutz und Risikoforschung sagt, es ist zu 99% nicht krebserregend, dann hätte ich mich da drauf verlassen.
Okay. Und
ganz kurz noch, weil sie gesagt haben, wenn man es richtig einsetzt. Genau. Es hat Anwendungen von Glyphosat gegeben, Pflanzen zum Beispiel zur Abreife zu bringen, Glyphosat-Abwendung, dann stirbt die Pflanze ab und 10 bis 14 Tage später ist sie druschreif. Mhm. Das ist natürlich Frevel. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Aber es gibt Anwendungen, die sehr positiv sind, gerade für den Boden, fürs Bodenleben, wo ich glaube, wir können auf Glyphosat dauerhaft nie verzichten.
Deine Ausgangsthese war ja, nicht alle Biobauern sind gut und nicht alle konventionellen Landwirte sind schlecht. Gibt es für mich als Verbraucher überhaupt eine Möglichkeit zu erkennen, was, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ist das jetzt von einem Landwirt? Ich weiß, mir ist natürlich völlig klar, dass bei den Ketten nicht zugeordnet werden kann, das ist vom Hof Fischbach. Mhm. Ne? Aber gibt es so Merkmale, an denen man erkennen kann, da hat sich jemand wirklich gekümmert?
Der Idealfall war natürlich, man kauft seine Milch beim Bauern um die Ecke, persönlich. Mhm. Dass das nicht jedem möglich ist, ist mir auch klar. Schwarze Schafe, und die sind ja in den letzten Jahren durch die Medien getrieben worden, wird es immer geben, und das mag ich überhaupt nicht gut drin. Mhm. Und das kann man auch als Privatperson ganz schlecht kontrollieren. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man regional kauft, kauft man auf alle Fälle nicht schlecht.
Mhm. Jetzt war ja gerade ein Thema eben auch in Bayern, die Tierhaltung, du hast es vorhin gesagt.
Anbindehaltung. Entschuldigung? Anbindehaltung.
Genau, ja, großes Thema gerade. Kannst du das ein bisschen einordnen? Also es gibt ja die einen, die sagen so und die anderen sagen so.
Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich bin persönlich natürlich kein Fan davon, wenn eine Kuh 365 Tage im Jahr am selben Platz oben unten steht. Auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, die Betriebe, die jetzt eine Anbindehaltung betreiben und die damit eigentlich vor dem Ende stehen, also sobald die Anbindehaltung vorm Aus steht, stehen auch die Betriebe vorm Aus, die sind eigentlich, denke ich, genau die Betriebe, die sich der Verbraucher wünscht hat.
Weil?
Weil mir ganz wenig Betriebe in Anbindehaltung bekannt sind, die mehr wie 40 oder 50 Kühe haben. Mhm. Weil
also vergleichsweise kleine Betriebe?
Sehr kleine Betriebe, familiengeführte Betriebe, ganz viele Biobetriebe in Anbindehaltung oder dann eben in Kombinationshaltung. Familienbetriebe, keine festangestellten Arbeiter, die kennen jede Kuh persönlich. Es ist eigentlich das, was sie die Leute wünschen hatten, die noch. Man muss, glaube ich, denen Betriebe irgendeine Brücke bauen, dass sie rauskommen aus der Anbindehaltung, aber nicht die Landwirtschaft aufgeben müssen.
Also in dem auch, aber das ist halt wahrscheinlich auch generell die Frage, wenn man Tierhaltung betreibt, ist ja wahrscheinlich in dem Ganzen, also von dem Augenblick, wo da ein Tier geboren wird, bis zur Schlachtung, da sind ja permanent irgendwelche ethischen Fragen zu beantworten. Wie offensiv gehst du mit diesen Fragen um? Also eben Anbindehaltung, dann nachher die Schlachtung, du kennst jedes Tier beim Namen, hast Zeit mit dem verbracht. Also wie lange lebt ein Tier, bis es geschlachtet wird?
Das kommt ganz drauf an, wenn wir halt vom Mast oder vom Fleisch reden, sagen wir mal 2 Jahre ungefähr, also vielleicht auch nicht ganz.
Ja. Also da entwickelt sich ja irgendwas. Ne? Also wie offensiv gehst du mit so moralischen Fragen um, die sich damit verbinden?
Natürlich geht einem sowas irgendwo auch nahe und ich bin davon überzeugt, kein Landwirt gibt halt gern irgendeine Kuh her, vor allem nicht unerwartet, also wenn halt eine Kuh stirbt oder so, Und aber auch da, die sind ganz betriebswirtschaftliche Fragen einfach. Also man muss von irgendwas leben. Und wenn es wirtschaftlicher ist, eine Kuh halt zu schlachten, als die noch ein Jahr länger zum Kalten und zum Melken, dann muss sie halt geschlachtet werden. Und es besteht ja eine Nachfrage danach.
Sind Produkte aus der Landwirtschaft, aus der regionalen Landwirtschaft, angemessen im Preis?
Nein. Weiß ich nicht. Also, für einen Erzeuger nicht. Für einen Verbraucher mit Sicherheit. Aber ganz viel bleibt auch am Einzelhandel hängen. Und ganz viele Erzeuger, und das mögen wir ja eigentlich nicht, machen einen Gewinn über die Masse.
Und da sind wir wieder bei der Frage, wie kriegt man das in die Bevölkerung, dass eben die Preise eigentlich höher sein müssen.
Ja. Also auch da, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber wenn man sich anschaut, wie viel Prozent von einem Monats- oder Jahreseinkommen Leute in die 60er, 70er Jahre für Lebensmittel ausgegeben haben und wie viel sie jetzt ausgeben, die Zahlen haben eigentlich pervertiert.
Also sind so um die 25%.
Ja.
Es müsste eigentlich mehr sein. Ja.
Also ich bin der Meinung, man kann ohne ganz viel Sachen leben. Es muss halt kein Auto mit 300 PS fahren und es muss keiner 5 Wochen in der Woche im Jahr in den Urlaub fahren. Das sei jedem gegönnt. Aber essen muss jeder.
Und da
kann sich jeder doch für sich selber Gedanken machen, ist mir die Qualität von dem, was ich esse, was ich zu mir nehme, wichtig oder ist sie mir nicht wichtig? Und ist mir wichtig, was mit Tieren, mit Böden, mit Pflanzen passiert, oder ist es mir nicht wichtig? Es kann auch sei das Leitung, es ist mir ganz egal. Nur die Doppelmoral halte ich für nicht richtig. Also, wenn es halt irgendwo einen Skandal, einen Tierschutzskandal gibt's und die mag ich überhaupt nicht gut drin, das ist verheerend. Aber dann ist es der Aufschrei riesig. Wie hat man das zulassen können? Das muss verboten werden. Aber das Kaufverhalten spiegelt das leider nicht wieder.
Welche Haltung haben Landwirte zum Klimawandel?
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich bin einer von ganz vielen. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viel, besonders in den letzten Jahren, was Hagel, Starkregen, Sturm etc. anbelangt hat, die Lage erkannt haben und den Ernst der Lage erkannt haben. Aber so wie in jeder anderen Berufsgruppe wird es auch unter Landwirten Klimaleugner, nennt man die ja, geben. Und
na, ich frage deswegen, also ich will jetzt die Proteste, die um Jahreswechsel stattgefunden haben, wirklich nicht thematisieren, ja. Aber aus Gründen. Aber was mir schon auffällt, ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch ein bisschen nachgeschaut, so auf Internetportalen, die sich an Landwirte richten und so. Also auch so im öffentlichen Diskurs ist das eine Ebene, die mir total fehlt, wenn wir über Klimapolitik sprechen.
Ja.
Also, dass die Landwirte hingehen und sagen, liebe Landesregierung, liebe Bundesregierung, das geht uns alles viel zu langsam. Woran liegt das?
Ich kann da schwer eine Antwort finden. Was mir jetzt als erstes einfällt, ist auch da. Also Landnutzung ist ja im weitesten Sinne Landwirtschaft, ist für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das heißt, die Landwirtschaft hat eine Riesenverantwortung. Aber mit einer Riesenverantwortung geht auch gleichzeitig einher ein Riesenpotenzial, was gegen Klimawandel zu unternehmen. Und vielleicht mache ich mir da auch zu leicht. Ich bin trotzdem der Meinung, der Anstoß soll vom Verbraucher kommen. Also verstehen Sie mich, solange genauso viel Fleisch konsumiert wird und solange genauso viel Milchprodukte konsumiert werden, warum soll dann ein Landwirt was an seiner Produktion ändern? Also es war mit Sicherheit möglich bei uns, mehr Leguminosen, Hülsenfrüchte, ich weiß nicht, was wirklich gut für den Klimaschutz ist, aber Linsen, Bohnen, das alles war sehr, sehr gut für den Klimaschutz und das darf bei uns alles wachsen. Aber es ist die Infrastruktur nicht da, die wo das abnimmt, weil die Nachfrage nicht da ist, die wo das abnimmt.
Genau, das wollte ich vorhin noch fragen. Du hast ja Tiere, die irgendwann geschlachtet werden.
Ja.
Also, welche Haltung hast du, obwohl du Tiere hast, die geschlachtet werden und verkauft werden wollen, ja, wie stehst du dem Fleischkonsum gegenüber? Also, lieber einmal die Woche und dafür halt was Gescheites oder möglichst jeden Tag ein halbes Schwein auf Toast?
Ich persönlich darf meinen Fleischkonsum sehr, sehr gerne reduzieren, aber mir fällt es extrem schwierig. Das ist die ganz ehrliche Antwort, die ich persönlich habe. Wenn wir uns auch da wieder auf die Wissenschaft, Entschuldigung, beziehen, wir müssen, wenn wir was fürs Klima machen, deutlich, deutlich weniger Fleisch konsumieren.
Was dich ja dann betreffen würde auch. Also wenn jetzt auf einmal...
Betrifft mich nicht.
Ja, wenn du jetzt Stellvertreter...
Ja. Die Landwirtschaft betrifft es auf alle Fälle. Wir müssen weniger Fleisch konsumieren. Wir müssen vor allem weniger Schweinefleisch und auch ein Stück weit weniger Geflügelfleisch konsumieren, weil das unsere direkten Nahrungskonkurrenten sind. Mhm. Also alles, was ein Schwein frisst, kann der Mensch auch konsumieren mit deutlich besserem Energieumsatz, wie wenn wir dann das Schwein konsumieren. Das ist aber alles bekannt. In der Klimadiskussion findet natürlich immer die Kuh, das Rindviech, auch extrem statt wegen Methan, völlig zu Recht. Da bin ich der Meinung, wir müssen unsere Kühe einfach richtig füttern. Mhm. Gerade bei uns im Alpenvorland, hektarweise Grünland, jede Alm, alle, wir mähen ja Wiesen, erhalten Wiesen an, für den Artenschutz, für die CO2-Speicherung, Humusaufbau, ganz wichtig. Wir mähen ja auf gar keinen Fall mehr Ackerhum, ist aktuell sogar verboten. Was machen wir mit den Flächen? Mhm. Was machen wir mit dem Grünland? Wir brauchen Kühe, wieder Kühe, Schaf, Ziege, Kamel, die das verwerten. Und darum mache ich mir mit Rindfleisch, besonders in meiner Betriebsgröße und der Idee, die dahinter steckt, Mutterkuh und sehr gutes Fleisch von der Qualität her, wenig Gedanken. Aber es wird weniger Fleisch konsumiert werden.
Kommen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wahrscheinlich auch Themen, die du in deinem Studium behandelst. Du hast vorhin schon die Gentechnik angesprochen. Also das ist ja auch wahrscheinlich eine Antwort auf den Klimawandel. Ja. Wie stehst du gentechnisch verändertem Saatgut gegenüber?
Gentechnik ist nicht gleich Gentechnik. Das ist ganz wichtig. Es gibt die klassische Gentechnik, die bei uns verboten ist, aber in Übersee seit Jahren und Jahrzehnten praktiziert wird. Schwierig. Es gibt die neue Gentechnik. CRISPR-Cas ist mit Sicherheit die meisten leider Begriff.
Kannst du es kurz erklären, bitte?
Bei CRISPR-Cas werden einfach Sequenzen aus der DNA rausgeschnitten und neue Sequenzen eingesetzt. Und so kommen Pflanzen, Tiere, was auch immer, sehr schnell züchterisch verändern.
Auf das keiner verendet.
Ja, genau. Verändern, mein Fehler. Und das werden wir auf gar keinen Fall kategorisch ausschließen.
Weil das auch inzwischen relativ chirurgisch ist, glaube ich.
Ja, weil es eine relativ sichere Sache ist.
Ja.
Da kann nicht viel schief gehen. Also Gentechnik und die klassische Züchtung sind sich ja nicht so verschieden.
Dauert nur länger.
Es dauert nur länger. Aber die Zeit, gerade was den Klimawandel anbelangt, haben wir nicht.
Also was wäre, wenn wir jetzt bei den Ackerflächen wären, was würdest du an Saatgut anpflanzen, was gentechnisch verändert ist? Und gibt es da welches, was du nicht anpflanzen würdest, wo du sagst, lieber Finger davon?
Wenn das Saatgut eine Zulassung in der EU hat, dann gehe ich davon aus, es ist auf Herz und Nieren getestet und das ist relativ bedenkenlos anpflanzen. Es muss natürlich schon sinnvoll sein. Wenn das heute ein Genom hat, das die Trockentoleranz fördert, ist das mit Sicherheit sinnvoll. Wenn es halt nur darum geht, dass man nur 5 Dezitonnen mehr Ertrag hat, dann ist es natürlich fraglich, ob das sinnvoll ist.
Ob das, weil es dann vielleicht auf den Geschmack geht.
Ja, also alles hat Vor- und Nachteile und die müssen natürlich abgewägt werden. Also es wird halt oft von Gentechnik, finde ich, ein Bild gezeichnet, das ist völlig weltfremd, das ist hochwissenschaftlich. Und dann sieht man in Werbungen von Greenpeace, ich mag da eigentlich keine Namen nennen, sieht man dann Maispflanzen mit Gesicht, die sprechen können. Und das entspricht halt also überhaupt nicht der Realität.
Ja, aber trotzdem, finde ich, kann man ja diese Fragen stellen. Also was passiert, wenn eine Biene ein gentechnisch verändertes eine gentechnisch veränderte Pflanze anfliegt und danach eine, die nicht gentechnisch verändert wurde, ne? Also ist, und das sind ja alles Fragen, die, finde ich, auch berechtigt sind und hat das
natürlich also, und drum bin ich ja unbedingt der Meinung, wenn halt jemand gentechnisch verändertes Saatgut oder was verwendet oder auch bei Tiere, dann muss das gekennzeichnet werden, bevor es in den Handel kommt. Und dann kann jeder Verbraucher für sich entscheiden, schließe ich Gentechnik kategorisch aus oder sage ich nein. Aber ein Großteil der Wissenschaft, seriösen Wissenschaft, sagt, wir werden Gentechnik brauchen und die Gefahren, die davor ausgehen, sind relativ gering.
Wie ist es mit KI? Also wird, also es gab ja mal, das ist schon ein paar Jahre her, den Satz einer Ministerin in Bayern, die gesagt hat, irgendwie WLAN auf dem Acker brauchen wir nicht.
Anja Karliczek, die grüne Frau Kost.
Und die Experten sind sich ja eigentlich anderer Meinung, genau da müsste eine sehr gute Internetverbindung hergestellt werden, um reagieren zu können auf das, was passiert. Und dann spielt natürlich jetzt seit anderthalb Jahren oder so eben KI ja auch eine immer größere Rolle. Siehst du das, dass das in der Landwirtschaft Einzug hält?
Das Internet ist, glaube ich, in jedem Bereich wichtig. KI und Robotik werden in der Landwirtschaft immer wichtiger. Da geht es aber vor allem natürlich um große Betriebe und vor allem um einen Fachkräftemangel im Gemüsebau, im großen Ackerbau, im biologischen Gemüse- und Ackerbau, die einfach keine Arbeitskräfte mehr haben, die Unkraut entfernen, die Pflanzungen, Düngungen durchführen. Da wird das mit Sicherheit eine Rolle spielen. In Familien geführte Betriebe auch ein Stück weit Monitoring, gerade was Kuhherden und sowas anbelangt. Aber ja, es wird eine Rolle spielen. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Wie groß die Rolle sein wird, ist von Betrieb zu Betrieb abhängig.
Du hast ja eingangs gesagt, du lebst nicht, also es ist nicht dein Broterwerb hier, die Landwirtschaft, du studierst ja noch. Für mich klang das so, als würde es danach ja auch so bleiben. Also was bringt deine Zukunft also wo möchtest du hin im Bereich der Landwirtschaft?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Traumberuf, beziehungsweise habe ich einen, aber die Landwirtschaft als Vollerwerb ist nicht realistisch. Das ganze Thema Bauen ist was, das mich sehr stark interessiert. Und der Pflanzenbau, gerade der konservierende Pflanzenbau, ist auch was, das mich sehr stark interessiert. Also das waren zwei so Themenfelder, die...
Das wäre dann in der Forschung, oder wie?
Oder in der Beratung oder im Verkauf.
Was ist konservierender?
Das konservierende Boden oder konservierender Landbau ist mit minimaler bis gar keiner Bodenbearbeitung Pflanzen zu etablieren.
Das Gute daran ist?
Das Gute daran ist, dass
das keine Verdichtung
die auch die intensive Bodenbearbeitung kostet uns erstens wahnsinnig viel Energie. In Form von Diesel etc., erhöht die Erosionsgefahr, Wind- und Wassererosion um ein Vielfaches. Wir schädigen unser Bodenleben langfristig und wir erleben jetzt die letzten 100 Jahre Humusabbau und damit ein Unfruchtbarmachen unserer Böden, wie wir es davor noch nie gehabt haben. Und da bin ich felsenfest dafür überzeugt, dass das enden muss. Mhm.
Setzt du das, was du, oder kannst du das, was du in deinem Studium lernst, bei dir auf dem Hof umsetzen?
Teils, teils. Es sind sehr viele Sachen, die ich lerne und die ich gern umsetzen darf. Da scheitert es oft noch an die technischen Möglichkeiten. Man lernt natürlich im Studium auch Sachen, die theoretisch sind oder die einen nicht überzeugen. Aber das Studium ist auf alle Fälle sinnvoll. Also.
Nee, ist ja ungenommen, aber kannst du das übertragen auf das, was du hier
machst? Ja, einiges, ja. Manches nicht.
Was hast du übernommen, wo du sagst, ey, das ist ja cool, das mache ich?
Also was die Tierernährung zum Beispiel anbelangt oder was auch den Pflanzenbau, die Düngung anbelangt, da lernt man ganz viele Sachen. Oft kleine Stellschrauben, die waren da erst bewusst waren, wenn man sagt, gerade was Effizienz, Düngereffizienz ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Wir haben ganz schlechte Düngereffizienz in Deutschland. Dünger werden mit sehr, sehr viel Energie hergestellt oder unter sehr großem Energieaufwand. Da wo man einfach eben, wie Sie sagen, Gülle bei Regen, so Details, auf die wo man ein bisschen achten muss, und dann kann man wahnsinnig viel damit erreichen. Die sind so Sachen, und ich habe jetzt gerade letzte Woche Prüfung abgelegt, Landwirtschaft und Klimawandel. Wahnsinnig wichtiges Thema, ganz viel mitgenommen. Mhm. Also das Studium, doch, kann man schon, nicht eins zu eins, aber viele Sachen auch auf die Praxis übertragen.
Heute ist ein paar Tage vor einer Prüfung, hast du gerade noch
gesehen. Ja.
Genau, ja. Wie lange musst du noch studieren?
Jetzt bin ich im vierten Semester. Das ist eigentlich ein Praxissemester. Ich bin vom Praxissemester befreit, weil ich davor schon meine Praxiserfahrung gesammelt habe und die Ausbildung schon gemacht habe. 7 Semester sind Regelstudienzeit und die mag ich auf alle Fälle einhalten.
Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg.
Ja, danke.
Und viel Erfolg bei der Prüfung. Vielen Dank,
Leo. Danke.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 90 mit Leo Fischbacher, aufgenommen am 12.07.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.